Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Hallo zusammen, wir vom Köln-Ding der Woche begrüßen euch zu einer ganz speziellen Folge, denn wir sind heute mal wieder auswärts unterwegs und nicht nur auswärts, sondern wir sind am Nikolaustag oder beziehungsweise einen Tag vor Nikolaus kommen wir ja raus, haben wir heute eine ganz spezielle Folge. Und bei der heutigen Aufzeichnung kann ich mich überhaupt gar nicht entscheiden, was ich besser finde. Ist es unsere heutige wundervolle Gastgeberin, die atemberaubende Location mit ihrer unglaublichen Aussicht oder einfach nur das lecker Thema. Aber eigentlich ist die Reihenfolge ganz klar. Denn trotz Aussicht und tollem Thema sitzt das Highlight heute bei uns als Gast vor dem Mikrofon.
Tatsächlich sind wir heute zu Gast in einem der leckersten Orte, die Köln zu bieten hat. Mit Blick über den Rhein, mit Blick auf das wunderschöne Riesenrad. Und jetzt wissen die Profis wahrscheinlich schon, wo wir sind. Wir sind im Schokoladenmuseum und es ist so schön. Uns gegenüber sitzt Annette Imhoff. Sie leitet diese kölsche Institution. Und wir sind so froh, dass wir heute bei ihr zu Gast sein dürfen und sie mit uns über dieses ganz besondere Museum spricht. Liebe Annette, schon jetzt vielen Dank.
Sehr gerne.
Bevor ihr fragt, ja, Annette hat's richtig gemacht. Sie hat uns Schokolade auf den Tisch gestellt. Wir wären auch sonst tief enttäuscht gewesen. Und leider kann der Yannick sich gerade nicht melden. Der hat die 100-Gramm-Tafel einmal komplett in den Mund genommen. Aber er winkt. Der vollkommen überbezahlte Tontechniker ist auch mit an Bord. Doch zurück zu Annette. Hast du den vielleicht besten Job Kölns?
Also ich fühle mich jedenfalls ausgesprochen wohl mit meinem Job.
Das
dürfen aber ja auch andere. Also von daher kommt es doch gar nicht drauf an, ob es der Beste ist.
Ach, das, aber es ist schon, aber ist schon, man sagen, schon.
Ist schon sehr cool.
Ist schon sehr cool, oder?
Ja, total.
Was ist denn dein Job?
Ich sitze hier heute als Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums.
Und für alle, die das nicht wissen, das Schokoladenmuseum ist die kölsche Institution. Das ist ein Tempel der Schokolade. Und was es damit alles genau auf sich hat, werden wir heute mit der Annette alles in aller Ruhe beschreiben.
Annette, wie hat denn eigentlich alles mit dem Schokoladenmuseum angefangen?
Oh, das ist schlussendlich eine wirklich lange Geschichte. Also eröffnet wurde das Schokoladenmuseum 1993. Aber die Frage ist ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und tatsächlich hatte mein Vater, als er Stollwerk übernommen hat, Anfang der 70er Jahre in der Südstadt, wo heute das Bürgerhaus Stollwerk ist, sehr viel alte Maschinen, Archivalien, alte Sammelbilder, unglaublich viel Schriftverkehr vor der Vernichtung gerettet und hat das mit nach Porz genommen an den neuen Standort. Und dann gab es da hinten so ein kleines Räumchen oder ein bisschen größeres Räumchen, wo das alles aufbewahrt wurde, aufbereitet wurde. Und das war so der erste Grundstück zu dem, was wir unsere Sammlung heute nennen, die tatsächlich über 10.000 Teile hat. Also wir haben ein wirklich großes Archiv. Und dann kam irgendwann die Idee, dass man doch ein echtes Museum machen könnte, wo man nicht nur die Besucher durchführt, die in die Fabrik kommen, sondern dass der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und alle haben gesagt, du hast total, also das ist Quatsch, ne? Also Museum, Schokolade, wie soll das denn funktionieren? Und dann hat mein Papa gesagt, okay, 150 Jahre Stollwerk, 1989, ich mache eine große Ausstellung im Gürzenich, der guten Stube Kölns. Und wenn da viele Leute hinkommen, er hat auch eine Zahl genannt, 50.000, dann baue ich ein Museum.
Tatsächlich waren es
200.000, über 200.000 Besucher.
In was für einer Zeit?
Also in gut 6 Wochen.
Die Ausstellung lief vom 6.7. bis 20.8.89. Es war tatsächlich was Besonderes, weil der Gürzenich auch voller Schokolade war. Da gab es übrigens auch schon den ersten Schokoladenbrunnen. Der sah noch ein bisschen anders aus, als der Brunnen heute aussieht. Aber tatsächlich hat dein Vater ja mit sich selbst gewettet, so kann man schon sagen, ne? Oder?
Er hat mit sich selbst gewettet und tatsächlich hat derjenige, der den ersten Schokoladenbrunnen gebaut hat, bis vor wenigen Jahren hier im Schokoladenmuseum noch gearbeitet, Hermann Janssen. Er sei gegrüßt, falls er diesen Podcast hört. Und also mein Papa hat tatsächlich den ersten Schokoladenbrunnen für diese Ausstellung entwickeln lassen. Stand groß Alpia drauf.
Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen und so wie ich den Kollegen damals verstanden habe, war das gar nicht so einfach oder ist das heute noch nicht so einfach, weil der ist, glaube ich, der erste, ist explodiert oder beziehungsweise bis an die Decke ist die Schokolade gespritzt.
Genau.
Also da hätte ich gern sauber gemacht.
Ja, tatsächlich haben wir vor ein paar Jahren noch die Flecken an der Decke in der Werkstatt in Porz besichtigen können für diese Dokumentation, da bin ich dabei gewesen. Und das Problem ist, Schokolade wird natürlich relativ schnell fest. Und wenn man sich vorstellt, dass das sehr dünne Düsen sind, deswegen ist tatsächlich in der Schokolade, die in so einem Schokoladenbrunnen fließt, immer noch mal ein bisschen zusätzliche Kakaobutter drin, weil sonst würde das viel zu schnell fest werden. Und das ist durchaus eine Kunst, dass man es schafft, dass die Schokolade auch fließt und nicht einfriert. Weil wenn die erstmal eingefroren ist, ist echt doof.
Ich greife mal vor, das bekommen wir gleich noch zu. Wir sind in der Geschichte, aber die Zahl, die hat mich fasziniert. 700.000 Besucher. Und ich habe einfach mal gerechnet. Jeder von denen geht zum Schokoladenbrunnen und bekommt 5 Gramm. Das ist ja jetzt halbwegs realistisch, oder?
Wie kommst du dann auf 5 Gramm?
Ist es mehr?
Ich glaube, dass es mehr sind.
Echt? Ja. Also ich habe einfach mal 5 Gramm gerechnet. Das macht im Jahr 3,5 Tonnen Schokolade, die durch den Brunnen laufen.
Ja, ja, das passt.
3,5, 3.500 Kilo Schokolade.
Das ist für dich ein Wochenende.
Können wir uns nicht mal nachts hier einschließen, so nachts im Museum mäßig oder sowas? Das ist ein Traum. Nochmal zurück. Wir haben die Archivalien. Wir hatten in Porz das Lager mit alten Automaten, Blechschildern, was weiß ich, was man alles noch so aufgehoben hat. Wir hatten die Wette, die er gegen sich selbst gewonnen hat, aber es gab keinen Standort.
Nee, genau. Also dann kriegte meine Mutter den Auftrag, den Standort zu suchen. Das fand sie, glaube ich, am Anfang nicht so lustig. Dann hat sie die Aufgabe aber angenommen. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil die Stadt zum damaligen Zeitpunkt auch von der Idee nicht so richtig überzeugt war. Und man darf ja nicht vergessen, den ganzen Rheinauhafen gab es ja damals noch gar nicht. Es gab keine Kranhäuser, es waren alles Baracken. Und einer der ersten Standorte, der tatsächlich angeboten wurden, war am Kap am Südkai. Jetzt könnte man sich mal vorstellen, das Schokoladenmuseum wäre noch 3 Kilometer weiter da unten. Dann könnte man sich vorstellen, dass das mit den Touristen und dem Dom und so weiter schwierig wäre. Und das ist sicherlich auch einer der Erfolgsgründe, über die wir sicherlich ja auch gleich noch sprechen, des Schokoladenmuseums, dass es so eine tolle Lage hat. Und dann gab es hier diesen Standort an der Spitze des Rheinauhafens und der ist es dann geworden und den haben wir dann übernommen.
Was mich bei der ganzen Geschichte total interessiert ist, wieso? Also was hat deinen Vater dazu bewogen, ein Museum zu eröffnen? Wollte er etwas Bleibendes hinterlassen? Hat er so weit gedacht? Ich finde das total faszinierend. Also wie kommt man davon, sag ich mal, als Geschäftsmann, er war ja ein sehr, sehr großer Geschäftsmann, zu sagen, ich mache jetzt ein Museum mit Schokolade?
Also tatsächlich ist die Geschichte durchaus ein bisschen komplizierter, weil mein Papa ist ja ein toller Unternehmer gewesen, aber auch sicherlich sehr ehrgeizig. Und wenn man seine Geschichte kennt, dann kommt er ja aus einer Schlosserfamilie in der Kölner Südstadt. Und es gibt tatsächlich eine sehr, sehr nette Geschichte. Und ich bin mir sicher, dass mein Papa das nie gewusst hat, weil es war nie Thema, als ich Kind war. Er ist am gleichen Tag geboren, wie Ludwig Stollwerk gestorben ist. Und das haben wir tatsächlich erst zu seinem theoretisch 100. Geburtstag. 2022 war das irgendwie Thema, weil es war nämlich der 100. Todestag von Ludwig Stollwerk. Und plötzlich sozusagen verbanden sich die beiden Geschichten und ich fand das total erstaunlich, dass das nie Thema war, weil das natürlich schon so ein... Das ist eine total geile...
Das ist eine irre Geschichte, ja,
klar. Das ist eine total irre Geschichte und deswegen bin ich mir auch sicher, dass er das eigentlich selber überhaupt nicht gewusst hat. Und da gibt's natürlich vielleicht zu seinem unternehmerischen Lebenslauf, eine Verbindung, aber es hat ja noch nichts mit dem Museum zu tun. Tatsächlich hatten aber einige der großen Schokoladenhersteller, als da zu nennen ist Ludwig, der ja das große Kunstmuseum hier in Köln die Sammlung für gestiftet hat, aber auch Sprengel in Hannover, waren jeweils große Kunstsammler und hatten eigene Museen. Und es gibt eine Geschichte aus der frühen Unternehmerzeit meines Vaters, als ihm tatsächlich auf einem Treffen von Branchengrößen der Handschlag verweigert wurde, weil er ja ein Emporkömmling war. So wurde er jedenfalls vielleicht tituliert. Jedenfalls war er nicht gut genug, aber er war ja derjenige gewesen, obwohl er mit Schokolade vorher nie was zu tun hatte, ja nach dem Krieg die ersten Pralinen auf den Markt gebracht hat. Denn er hat Schokolade, ihr kennt die Geschichte, ihr grinst mich so an, aus Care-Paketen gesammelt, eigentlich Zuckerkügelchen damit übergossen, die Schokolade hat er natürlich niemandem abgenommen, die hat er getauscht gegen andere Sachen, die damals vielleicht wichtiger waren.
Sagen wir mal so, der war eine Jode Mangela, ne?
Ja, das war absolut eine Jode Mangela, ne?
Und ist ja auch nicht in Köln passiert, sondern es war ja an der Mosel.
Genau. Und hat eben dann dort die ersten Pralinen im Hof, Teddy-Pralinen der Nachkriegszeit, die Packung kann man auch bei uns hier im Museum sehen, auf den Markt gebracht und hat damit sehr zügig wirklich gutes Geld verdient, während ja dann die großen Schokoladenfirmen an vielen Stellen es nicht geschafft haben, sich zu etablieren in der Nachkriegszeit. Ihr dürft das vielleicht nochmal anders formulieren. Und schlussendlich ist es ja darin gegipfelt, dass er Anfang der 70er Jahre das total insolvente und marode Stollwerk übernommen hat.
Man kann mal sagen, er war ein guter Manager und die Stollwerks waren andere Manager.
Zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr im Besitz der Familie Stollwerk.
Also das Management von Stollwerk.
Genau, die hatten halt die Kosten nicht im Griff und zu viele Produkte und er hat das dann glatt gezogen und nicht nur Stollwerk übernommen, sondern später ja auch Sprengel, Sarotti, Waldbauer, das sind alles so Marken, die man aus früheren Zeiten kennt, die heute eigentlich kaum noch Relevanz haben.
Jetzt hat das Museum Ludwig, der Uli hat gleich ganz genaue Zahlen, eine gewisse Besucherzahl.
Das Museum Ludwig haben besucht im Jahr 2023, waren die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, 282.000 Menschen.
So, jetzt könnte man
Man
kann das vielleicht, ich sag mal so, als späte Genugtuung für den Herrn Imhoff sagen, wenn du jetzt mal sagst, wie viel Besucher das Schokoladenmuseum hatte.
Also tatsächlich haben wir 2024, ich habe natürlich die aktuellsten Zahlen, 706.000 Besucher und damit in etwa so viel wie alle Kölner Museen zusammen.
Und da oben im Himmel sitzt einer auf einer Wolke aus Schokolade und griemelt sich ein, weil er jetzt sagt, ja Jungs, da seht ihr, was er davon gehabt hätte, oder?
Genau, also das war natürlich dann der Antrieb, auch was zu machen. Und mit Kunst hatte er es ja nicht so. Also er mochte Kunst, aber das war jetzt nicht sein Thema, da eine Sammlung aufzubauen. Und dann hat er das Thema Schokolade für sein Museum genommen und das muss man ja einfach sagen, er hat das ja wirklich groß gedacht. Also es gibt eben wirklich ein Tropenhaus, in dem Kakaopflanzen wachsen. Wir haben eine kleine gläserne Schokoladenfabrik oder vielleicht für den einen oder anderen ist sie groß, aber im Vergleich zu echten Schokoladenfabriken ist sie natürlich klein. Und alle Maschinen sind extra hergestellt worden, um hier den Besuchern den Prozess zu erklären. Und insofern sind wir natürlich schon was ganz Besonderes. Und dieses Thema Erlebnis, Museen, Themenmuseen gab es natürlich damals überhaupt nicht. Heute gibt es ein Auswandererhaus, ein Klimahaus. Zu ganz vielen Themen kann man Museen finden. Aber damals gab es ja eigentlich nur Kunstmuseen oder ein Stadtmuseum oder vielleicht ein Freilichtmuseum. Aber so ein Themenmuseum gab es ja 1993 gar nicht. Es war schon... Er war ja seiner Zeit total innovativ voraus.
Wir durften ja im September eine wunderbare Führung,
Privatführung
hier
danke
machen.
Danke nochmal an dieser Stelle.
Und dort waren wir natürlich auch im Tropenhaus und da haben wir die Biene Maya des Imhoff-Imperiums kennengelernt.
Claudia.
Weil Claudia ist die Bestäuberin.
Das ist auch eine Job Description.
Ja, aber Claudia lief mit einem Wattestäbchen rum und hat die Blüten bestäubt. Ja. Und das, ich habe sie dann gesagt, ist meine Biene Maya des Imhoff.
Und wir waren auch ganz erstaunt. Tatsächlich wird ja auch diese Schokolade irgendwann mal geerntet. Also die Früchte werden geerntet. Und daraus wird ja auch Schokolade gemacht, was aber mehr so ein bisschen der Gag ist.
Ja, ja, total. Ist, also
sowohl von der Menge als auch vom...
Genau, also tatsächlich im Thermomix. Als ja. Hilfe für sozusagen das Schreddern und so weiter und das Conchieren.
Aber das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also für alle die, die noch nie im Schokoladenmuseum waren, das ist eine Reise durch die Welt der Schokolade. Du startest damit, dass du tatsächlich siehst, wie die Pflanzen wachsen. Du gehst in dieses Gewächshaus rein, schwitzt dir einen Wolf, die Brille beschlägt, weil wie viel Grad sind es in dem Ding? Ich weiß es nicht.
Ja, hängt immer die. Es wird immer wärmer empfunden, als es ist, weil es halt sehr feucht ist. Aber oft ist es gar nicht wärmer als 25, 26.
Okay, also es ist.
Also wenn ihr im September und wenn es draußen warm ist, ist es natürlich auch schon mal über 30.
Aber, ne? Und das heißt im Winter auch immense Heizkosten, weil das ist ja hinter Glas. Ne?
Und vor allen Dingen Stromkosten für Licht.
Ja.
Weil der
UV-Licht muss da rein, ja, ne, oder? Ja. Sonst wächst da nichts.
Nee.
Im Kölner Suppennebel wächst
nur,
da nichts.
Nur warm reicht nicht, braucht auch Sonne.
Und dann unternimmt man die Reise weiter. Das Konzept sieht ja vor, die ganze Bandbreite darzustellen. Mhm. Wir kommen dann auch als nächstes dazu zu den Ursprüngen der Schokolade.
Aber dazwischen gibt es ja noch eine ganze Menge. Hast geschlafen?
Nein, nicht. Wir fangen mal ganz früher an. Was interessiert dich oder was ist das Interessante an, sage ich mal, an der Historie der Schokolade? Also soweit ich mich erinnern kann, gab es die ersten Ernennungen irgendwie in Amerika, glaube ich, bei San Francisco war das. Und dann gibt es schon Sachen bei den Mayas und da habt ihr auch Exponate dazu. Ich finde es total interessant, wie lange die Historie von Schokolade eigentlich oder Kakao oder der Kakaobohne bis in die Jetztzeit immer noch so beliebt ist.
Also an der Stelle kann ich eine sehr schöne Anekdote berichten, nämlich als das Schokoladenmuseum eröffnet wurde, also 93, vor gut 30 Jahren, sprach man von 3000 Jahren Kulturgeschichte der Schokolade. Inzwischen sprechen wir von 5000 Jahren Kulturgeschichte der Schokolade. Also das heißt, in den letzten 30 Jahren hat man Dinge gefunden, unter anderem in Ecuador, in Santa Ana, wo man eben das bisher älteste Kakaogefäß entdeckt hat. Und das ist eben wirklich ungefähr 3000 vor Christus gewesen, hat Kakaospuren an diesem Gefäß gefunden. Und seitdem weiß man eben, dass in den damaligen Zivilisationen eben Kakao schon genutzt wurde. Und so viel tut sich also in 30 Jahren. Das ist doch irre, oder?
Ja, Wahnsinn.
Das ist wirklich, also schön auch, dass mein Papa nicht Schrauben hergestellt hat oder so. Das wäre bestimmt nicht so spannend gewesen. Also
ein Schraubenbrunnen ist auch nicht so toll. Da haben wir hier mehr Spaß. Ihr führt den Besucher ganz bewusst durch diese Geschichte. Mhm. Kannst du, weil du das besser kannst als wir selbstverständlich, einfach mal kurz diesen Szenenablauf schildern. Was passiert, wenn ich im Schokoladenmuseum unterwegs bin?
Okay, also du kommst ins Foyer und dann gehst du rein und dann ist der Beginn eigentlich, dass du in die Anbaugebiete gehst, wie du es vorhin schon beschrieben hast, die Tropen. Dann bist du am Anfang in dem ursprünglichen, wo Kakao ursprünglich gewachsen hat und so ist auch die Szenerie aufgebaut. Dann hast du die Gelegenheit, ins Tropenhaus zu gehen, das nochmal mit allen Sinnen zu spüren, weil alle Sinne sind natürlich bei so einem Thema wie Schokolade total wichtig. Und dann gehst du in die Plantage, da wird es etwas lichter, Kakao braucht Schattenbäume, aber dann wird Kakao angebaut. Es ist also nicht mehr der Ursprung des Kakaos, sondern der Ort, wo heute Kakao angebaut wird. Das ist insbesondere in Ghana und der Elfenbeinküste der Fall, aber auch in Süd- und Mittelamerika. Dort sind also die Hauptanbaugebiete, wobei tatsächlich Afrika 80% der Ernte hat. Und dann lernst du aber auch nicht nur, wie Kakao geerntet wird, sondern auch, dass es Schattenseiten gibt. Also du lernst ganz viel über den Kreislauf der Armut, der dort an vielen Stellen herrscht, weil natürlich viele, viele Sachen zusammenkommen müssen, damit es den Menschen gut geht. Zum Beispiel sind oft die Anbauflächen, die den einzelnen Kakaobäuerinnen und Bauern gehören, extrem klein. Also wenn du versuchst, mit 200 Quadratmeter Garten ein Geschäft aufzubauen, dann wird dir das eben, kann das nicht funktionieren. Das hat dann gar nicht nur was damit zu tun, dass die Einkünfte zu niedrig sind pro Kilo, sondern auch, dass die Strukturen oft so sind, dass sie schwierig sind. Du lernst über gute Beispiele, was dort passiert, um die Situation zu verbessern. Du lernst aber auch, welche Schwierigkeiten es dort gibt mit Kinderarbeit oder ausbeuterischer Kinderarbeit und welche Maßnahmen unternommen werden, um das versuchen einzuschränken.
Das Exponat ist so das Kajak an ihm, das Boot.
Genau, das große Boot, Intovada, die Hoffnung nicht aufgeben. Das war das erste Exponat des Schokoladenmuseums. Und mit in diesem Boot, ja, das ist irgendwie, ich glaube, 6 Monate vor Eröffnung gekommen. Und in diesem Boot wurden tatsächlich bis in die 60er Jahre noch Kakaosäcke zu den Containerschiffen vor der Küste Afrikas gebracht.
Das ist mal authentisch.
Das ist mal authentisch, genau. Und dann lernst du eben, wie der Kakao hierhin transportiert wird. Er wird zum Teil schon in den Anbauländern verarbeitet, aber er kommt eben auch als Bohnen hier an. Und wie er im Hamburger Hafen gelöscht wird, was dann damit passiert, um die Qualität sicherzustellen, wie die Preise sich verändert haben zu Kakao. Du siehst zum Beispiel bei uns immer den absolut aktuellen Ticker laufen, was die Tonne Kakao aktuell an den Börsen kostet. Du lernst ganz viel.
Ich habe es mir gemerkt, also wie wir damals da waren, waren es glaube ich 7.500 Euro.
Ja, also ich weiß nicht, vor 1-2 Tagen waren es 5.600. Ja, okay. Und er war schon bei 12. Ja, okay. Also die Kakaopreise, aber ich glaube, darüber können wir einen eigenen Podcast machen, sind ja extrem explodiert. Das hat ganz, ganz viele Ursachen. Dann lernst du ganz viel zum Thema Nachhaltigkeit. Und dann kommst du in den Zutatenraum. Also du bist dann plötzlich, hast das Gefühl, ich stehe jetzt mitten in der Fabrik und lernst ganz viel darüber, welche Zutaten nötig sind, um weiße, Vollmilch und dunkle Schokolade herzustellen. Und dann kommst du in die echte Fabrik und dann lernst du die einzelnen Schritte, die ganz aufwendig sind. Es ist ganz viel Mühe nötig, ganz viel Zeit, um wirklich gute Schokolade herzustellen. Und am Ende kannst du dann am Brunnen natürlich naschen und gucken, wie das ist, so flüssige Schokolade zu probieren.
Wenn man geschickt ist und sich gut dran stellt, kann man ja auch aus dieser Produktionsstraße eins von diesen kleinen Täfelchen rausfischen.
Genau, und die, finde ich, schmeckt so super lecker, weil sie noch keine Verpackung gesehen hat und so super frisch ist. Also diese Schokolade, also hier steht ja auch welche auf dem Tisch, die ist jetzt auch sehr frisch, aber ich finde, die aus der Produktionsstraße schmeckt einfach wirklich gut.
Ihr müsst euch das so vorstellen, da ist tatsächlich eine Produktionsstraße, da laufen diese ganz kleinen Täfelchen, die haben glaube ich 10 Gramm oder so.
5 Gramm.
5 Gramm haben die, laufen da durch und dann kann man einen Knopf drücken, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, dann holt ein Roboterarm so eins da raus und wirft das in so einen Ausgabeschacht rein. Das ist einfach vom Spaßfaktor schon so cool, weil man will natürlich so ein Schokolädchen erwischen dann auch.
Genau, also das ist cool und dort unten geht es eigentlich so um die industrielle Fertigung von Schokolade und dann geht man die Treppe hoch und dann kommt man in unsere große Manufaktur und dann lernt man, wie handwerkliche Schokoladenkunst funktioniert. Also das Schminken von Hohlfiguren, wie Pralinen gemacht werden. Man kann seine eigene individuelle Tafel mit seinen Zutaten machen. Und also oben geht's eher um die handwerklichen Fähigkeiten und unten Ragés machen wir zum Beispiel selber mit Espressobohnen und Nüssen. Und unten eben eher um das Industrielle, also die Tafelschokolade, die ihr alle aus dem Supermarkt kennt.
Also was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass die Süßigkeit Schokolade, ich sag mal, eine richtige Diva ist. Also unterschiedlichste Temperaturen sind schlecht. Es ist
oder
schlecht
gut.
Oder gut, je nachdem. Es ist, sie wird halt irgendwann weiß, wenn sie zu lange rumliegt. Das ist aber eigentlich nur die Kakaobutter, so wie ich das verstanden habe. Richtig.
Also Schönheitsfehler, oder?
Ja, ne? Reiner Schönheitsfehler, ja. Ist nicht verdorben.
Ja, und er nimmt Schokolade nimmt unglaublich den Geschmack anderer Dinge an. Also es ist wirklich die Mariah Carey unter den Süßigkeiten.
Also die neben einer so Zwiebel im Kühlschrank ist keine gute Idee. Ja, dann hast du hinterher Zwiebelschokolade.
Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Und Schokolade sollte man eigentlich eh nicht aus dem Kühlschrank essen. Ist sie nämlich viel zu kalt.
Ja. Zwei Dinge fehlten mir beim Rundgang noch. Einmal.
Also ich bin noch nicht fertig.
Ah, okay, gut.
Ich bin ja noch nicht fertig. Dann glaubst du aber, du hast alles gelernt, was man gelernt haben kann, weil was soll denn nach der fertigen Schokolade noch kommen? Dann gehst du eine kleine Treppe auf und dann bist du dort, was du vorhin beschrieben hast, nämlich wir gehen 5000 Jahre zurück und wir erklären, wo kommt Schokolade her? Wir haben dort unser wunderbares, wir nennen es intern Holodeck, stimmt natürlich nicht, es ist ein toller Raum mit vier riesigen Beamern, die uns nach Santa Ana führen in Ecuador.
Man hat das Gefühl, man steht wirklich mittendrin.
Ja, genau. Also deswegen,
also auch mit Sound und allem, das ist schon also beeindruckend.
Sehr cool, den Bereich haben wir erst im Juni diesen Jahres eröffnet. Und dann lernst du eben ganz viel darüber, dass Kakao Zahlungsmittel war zu der damaligen Zeit, dass es eine Speise der Götter war, wie es halt genutzt wurde. Wir sind tatsächlich die größte Mittelamerika-Sammlung Deutschlands mit Originalexponaten, die bei uns ausgestellt werden. Also auch das kann man bei uns lernen. Dann lernt man, wie denn der Kakao nach Europa kam mit den Eroberern, die ja schlussendlich dann dorthin kamen und das gelernt haben, zurück nach Spanien brachten. Und dann fanden die damaligen Herrscher, die natürlich diese Reisen bezahlt haben, das so cool, dass sie das zum Getränk des Adels und des Luxus gemacht haben. Und das war das Getränk des Barocks. Man trank damals Schokolade flüssig. Und jetzt gibt's eine schöne Geschichte. Mal gucken, ob ihr die schon in eurer Führung gelernt habt, nämlich: Warum ist denn die Kakaotasse immer so schlank und hoch?
Das war doch, weil die im Bett liegend.
Nee, das verwechselt ihr zwei Geschichten.
Okay, Entschuldigung.
Das hat mit schlank und hoch nichts zu tun. Das ist die Tasse die Untertasse mit dem Zäunchen.
So, okay.
Die Trombleuse. Nein, schlank und hoch ist, weil zu dem damaligen Zeitpunkt ist ja die Kakaobohne enthält ja relativ viel Fett. Und dieses Fett hat man damals ja noch nicht getrennt. Also wenn ihr heute mit Kakaopulver einen Kakao macht, ist dort das Fett weg. Wenn ihr mal eine heiße Schokolade macht mit echter Schokolade, die ihr schmilzt in Milch, ist da ganz viel Fett drin. Und was macht Fett? Das schwimmt oben. Mhm. Wie bei der Salatsoße. So. Und wenn man das aber gemischt haben möchte, dann muss man das verquirlen. Und das gibt Schaum. Und damit man im Glas nicht nur Schaum hatte, wie beim Kölsch, ist nämlich auch schmal und hoch. Deswegen waren die Kakaotassen so schlank.
Das hat er nicht erzählt.
Ja, er hat euch so viel anderes erzählt. Er musste mir ja noch was übrig lassen.
Ja. Das haben wir nicht gehört. Gibt es denn ein Exponat, wo du sagen würdest, da stehen alle davor und denken sich, boah, das ist ja der helle Wahnsinn. Also bei Führungen oder so. Gibt's das?
Naja, also die meisten Besucher finden natürlich das Thema Schokoladenbrunnen, also so flüssige Lindschokolade da aus dem Brunnen rauszuholen, ist natürlich einfach cool. Deswegen, und du guckst auf den Rhein und den Dom, der sitzt natürlich dort auf seinem goldenen Tablett, sehr exponiert. Das finden die Besucher schon toll. Für uns ist das natürlich nicht so toll. Und ich glaube, jeder hier im Haus hat irgendein Lieblingsexponat. Und tatsächlich ist meines die Trombleuse-Tasse. Das ist nämlich eine kleine Tasse mit einem Zäunchen drauf.
Jetzt kommen wir nämlich dahin. Das ist das mit dem Bett liegen.
Das ist das mit dem im Bett liegen. Ja. Und da sozusagen steht die Tasse drin. Und warum hat die Untertasse ein Zäunchen? Damit nämlich der Kakao wurde genossen bei einer Zeremonie, die das Lever war. Also die Aufstehzeremonie der Adelsdame So, und damit dabei der Kakao nicht so schnell umkippte, hat man dann einfach auf die Untertasse ein Zäunchen gemacht.
Sieht wirklich allerliebst aus. Wird dieses Aufstehzeremoniell heute noch im Hause Imhoff verfolgt?
Das wüsste ich. Ah doch, gelegentlich bringt mir mein Mann Kaffee. Das finde ich, aber nicht mit Kakao.
Und auch nicht und mit Zäunchen
auch nicht
und
so lange. Nee.
Uli, hast du eine Frage? Ich hätte eine.
Bitte.
Wenn man sich jetzt anguckt, ihr habt ja wahrscheinlich unglaublich viele Führungen und so. Wie sieht denn ungefähr so der klassische Besucher des Schokoladenmuseums aus? Kann man das überhaupt sagen? Und aus welchen Ländern kommen viele? Oder ist das?
Also tatsächlich redest du natürlich in der Museumspädagogik im Marketing oft über Personas und stellst dir gewisse Leute vor, die dann herkommen und welche Geschichte die haben. Aber schlussendlich, wir haben ganz schön viele
Personas.
Menschen und Personas, die kommen. Also vielleicht kann ich euch ein bisschen was über unsere Besucher erzählen. Also ja, wir haben viele Schulklassen und wir haben viele Kinder. Aber es sind bei weitem nicht die meisten, sondern es ist schlussendlich doch eher eine kleine Gruppe, selbst wenn ich die Familien mit Kindern noch dazu nehme. Wir haben von dem Akademiker, der sich für irgendwelche Sachen interessiert, Menschen, die sich zum Thema Nachhaltigkeit interessieren, ganz, ganz unterschiedliche Besucher, Menschen, die noch nie in einem Museum waren, finden sich bei uns super zurecht, weil wir einen ganz leichten und easy Einstieg bieten. Schlussendlich kannst du das Museum 5-mal besuchen und kannst jedes Mal ganz viele neue Dinge entdecken, weil wir so viele unterschiedliche Ebenen haben. Und natürlich nimmt das Kind, was mit 10 kommt, ganz andere Dinge wahr und achtet auf andere Exponate und Geschichten als jemand, der jetzt akademisch hochgebildet ist oder zum Beispiel der Techniker, der sich in unserer Produktion total wohlfühlt, weil wir jeden einzelnen Hebel beschreiben. Aber wenn dich der Hebel nicht interessiert, dann guckst du halt einfach dran vorbei. Ne? Mhm. Also von daher gibt es ganz, ganz viele Zugangsmöglichkeiten. Wir haben tatsächlich knapp 50% ausländische Gäste, was ich wirklich viel finde. Wir haben wenig Kölner und vielleicht ändert sich das ja ein bisschen mit dem Podcast. Also ich
was
finde,
ehrlich gesagt unverständlich
ist. Also sagen wir mal so, es sind 6% der Besucher in etwa, die so aus einem Umkreis von 10 Kilometern kommen. Ich finde, wenn man weiß, wie viel Einwohner Köln hat, dann sind das wenig. Ich würde mir wünschen,
ja, sehe ich genauso, ja.
Viele sagen, oder alle kennen uns und fast alle sagen, war ich schon mal da, also wer nicht gerade Immi ist. Und denen sage ich immer, ja, und warum bist du nicht nochmal gekommen? Ist doch alles neu. Also das Museum ist wirklich seit 2020, haben wir über 12 Millionen investiert. Und das gesamte Haus, es gibt nichts mehr, was so ist wie vorher. Mhm. Und ich kann nur jedem sagen, wer vor 10 Jahren das letzte Mal da war oder vor Corona, kommt alle wieder. Es ist so viel Neues. Und ihr könnt auch mehr als einmal kommen. Ihr werdet euch nicht langweilen.
Liebe Kölschen, die ihr das jetzt hört hier, das war ein Appell definitiv. Und ich finde, ihr müsst diesem Appell auch folgen. Allein schon deswegen, weil es sich wirklich lohnt. Wir haben es ja gesehen. Mir ging es ja genauso, wenn ich ehrlich bin, Hand aufs Herz. Ne? Und bei diesem erneuten Besuch.
Und du bist Stadtführer.
Und ich bin Stadtführer.
Wie lange warst du nicht da?
Nee, mit Gruppen war ich vorher schon hier. Aber ansonsten darf dazwischen halt auch nicht mehr. Und es lohnt sich unbedingt, Leute. Macht das auf jeden Fall. Es lohnt sich unbedingt.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Ihr habt dabei natürlich nicht nur den Museumsbetrieb als solches, sondern auch das ganze Thema drumherum. Wir gucken gerade auf den Weihnachtsmarkt hier. Wir gucken auf das Riesenrad, was sich eifrig dreht. Wir wissen, bei euch kann ich mir das Ja-Wort geben.
Ja.
Und zwar in einem, ehrlich gesagt, etwas schöneren Ambiente. Zumindest riecht es hier besser als im Elefantenhaus. Da geht das nämlich auch.
Okay, das wusste ich nicht.
Im Elefantenhaus kannst du oben auf der Empore, okay. Kannst du da auch das Ja-Wort geben. Ja. Aber es riecht da nach Elefantenpups. Das tut's hier nicht.
Nee, das tut's hier nicht. Kannst auf den Dom und den Rhein gucken, oben bei uns in der Belletage. Genau. Wir machen relativ viele Veranstaltungen. Also kannst hier deinen Geburtstag feiern. Es gibt große Firmenveranstaltungen, also alles zwischen 40 Personen und 600 zur Gamescom haben wir alles schon gemacht.
Ich hatte vorher noch das Vergnügen, mit dem Klaus zu sprechen, Klaus Schopen. Er ist der Sprecher des Schokoladenmuseums.
Ja, Leiter Marketing und PR.
Okay. Er hat gesagt, hör mal her, hier ist rund um die Uhr, jeden Tag was los. Ja, hat er recht, oder?
Ja, also manchmal schlafen hier auch die Mäuse.
aber tatsächlich, ihr habt, welche Tage habt ihr nicht auf? Also es ist doch eigentlich auch fast ständig auf.
Genau, es gibt tatsächlich 3 Montage im November und es gibt die Montage nach den Weihnachtsferien bis zu den Osterferien und 10 Tage über Karneval. Tatsächlich hatten wir vor vielen, vielen Jahren auch montags geschlossen und dann haben wir irgendwann gesagt, warum sollen wir denn in den Sommerferien und an vielen anderen Tagen montags geschlossen haben? Also wir haben von Ostern bis Ende Oktober 7 Tage die Woche geöffnet, was bei so vielen Besuchern wirklich eine gigantische Herausforderung für Mensch und Material ist. Und die wenigen Montage und dann die 10 Tage über Karneval, die wir geschlossen haben, nutzen wir einfach, um zu streichen, Strom abzustellen, Dinge zu erneuern, aufzubauen. Dann ist hier immer auch Highlife. Also dann ist zwar für den Besucher das Museum geschlossen, aber dann findet all das an Maintenance statt, was man eben bei so einem 24-Stunden-Betrieb, wenn man um 10 Uhr öffnet und um 18 Uhr schließt, nicht schafft.
Kleiner Fun-Fact am Rande, das dürftest du eigentlich nicht wissen. Würde mich wundern, wenn du das weißt.
Okay.
Es gibt den Stadtführer-Chat. Da geht es immer darum, was ist gerade los, wo sind Sperrungen und sonst was. Und tatsächlich ist immer im November, übrigens, ihr müsst alle dran denken, Montag, die 3 Montage, ihr könnt nicht ins Schokoladenmuseum mit euren Gruppen, schickt da keinen hin. Das ist tatsächlich Thema im Stadtführer-Chat. Nämlich dann, weil es so außergewöhnlich ist, weil ihr dann mal ausnahmsweise zu habt.
Genau.
Aber ich hätte jetzt auch für die Kölner einen super Tipp, weil nämlich der 2. Weihnachtstag ist, glaube ich, geöffnet bei euch.
Ja.
Ist das richtig? Das heißt, jeder, der am 2. Weihnachtstag mit der Oma vielleicht mal nicht Kaffee und Kuchen zu Hause trinken will, der kann ja auch mal mit ihr ins Schokoladenmuseum gehen.
Aber ich kann nur sagen, besorgt euch ein Online-Ticket, weil die sind wirklich gut besucht, die Tage.
Ja.
Und wenn ich euch einen Tipp geben kann, liebe Kölner, kommt nicht an dem Tag, sondern kommt einfach im Januar. Dann ist es viel entspannter, weil tatsächlich sind die Feiertage wirklich voll. Natürlich dürft ihr mit eurem Besuch kommen. Wir freuen uns auch über euch. Aber wundert euch nicht, wenn ihr um 12 Uhr kommt und es für den Tag keine Tickets mehr gibt.
Deswegen, was ist die Empfehlung, wenn ich kommen will? Wie mache ich es am besten?
Also am besten ist natürlich, wir haben tatsächlich aufgrund des hohen Besucherandrangs Zeitfenster-Tickets eingeführt, 120 die Viertelstunde. Und das ist allerdings nur relevant an den wirklich gut besuchten Tagen, also an den Wochenenden, in den Ferien, an den Feiertagen, an den Brückentagen. Und wenn du an anderen Tagen kommst, ist es ganz oft so, dass wir da sehr, sehr flexibel sind und du kannst auch eine Viertelstunde früher mit deinem Ticket rein. Aber wir brauchen einfach diese Steuerung, weil es nicht schön ist für die Besucher, wenn es zu voll ist. Wir wollen einfach begeistern, wir wollen Qualität liefern. Und wenn das Haus einfach verstopft ist, dann ist das nicht möglich.
Also geht einfach auf die Website des Schokoladenmuseums, googelt die raus und dann guckt nach den Tickets, holt euch ein Zeitfenster-Ticket und dann seid ihr auf der sicheren Seite, ihr kommt rein, ihr tretet euch nicht gegenseitig auf die Füße und vor allen Dingen, ihr bekommt den schönsten Platz für eine heiße Schokolade und eine Schokoladentochter, den es in ganzen Köln gibt, weil die Belohnung natürlich nach dem Museumsbesuch ist der wirklich unvergessliche Besuch im Museumscafé. Direkt vorne quasi im Rhein sitzen, hat man das Gefühl. Schokolade trinken und eine Schokoladentochter essen.
Oder im Sommer auf der Terrasse und du sitzt wirklich nirgendwo so nah am Rhein wie bei uns.
Jetzt, wo wir schon mal inside des Museums sind, ist es doch mal bestimmt interessant für uns und auch für den Uli und für den Yannick. Was ist denn so der typische Arbeitstag einer Museumsleiterin? Oder kann man das überhaupt sagen? Du hast uns eben empfangen unten und dann haben wir schon festgestellt, okay, da wurde der eine Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass er bitte seinen Chip benutzen soll und so. Also es gibt so, gibt es überhaupt Sachen, um die du dich nicht kümmern musst? Fragezeichen.
Ja, also als Chefin oder Geschäftsführerin bist du natürlich schlussendlich immer auch für alles zuständig. Aber ich glaube, wir haben wirklich eine tolle Organisation und viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sodass das Museum prima öffnen kann, wenn ich nicht da bin. Ich muss nicht das Haus aufschließen und ich muss auch nicht an der Kasse sitzen. Das sind alles Aufgaben, für die wir ein tolles Team haben, die das machen. Aber wenn es natürlich darum geht, strategisch das Haus zu entwickeln und zu schauen, wie geht's in die Zukunft und welche Instandhaltungsmaßnahmen und welche Projekte wollen wir machen und wie soll denn die neue Ausstellung aussehen, dann sind wir natürlich schon auch gefordert, uns dazu Gedanken zu machen und zu schauen, wie das funktionieren kann. Und schlussendlich ist das Museum, wir führen das ja, wir sind eine Kultur- und Bildungsinstitution, aber dadurch, dass wir keine Zuschüsse bekommen und auf unseren eigenen wirtschaftlichen, für unseren eigenen wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich sind, müssen wir natürlich schauen, dass das funktioniert. Und das heißt, wir agieren hier wie ein mittelständisches Unternehmen. Und mit dem Haus verknüpft sind, zusammen mit Gastronomie und Shop, das machen ja gute Partner von uns, knapp 300 oder um die 300 Arbeitsplätze, die hier am Standort tätig sind. Und da gibt's halt ganz, ganz viele Themen. Personalführung, strategische Entwicklung, Finanzen.
Also wird nicht langweilig.
Nö.
Ihr zahlt ja auch Miete für das Schokoladenmuseum.
Ja.
Und zwar zahlt ihr die Miete an die Imhoff Stiftung.
Ja, da ist noch ein Unternehmen, das, also es ist eine eingetragene GbR, der dieses Gebäude gehört und die gehört im Wesentlichen zu weit über 90% der gemeinnützigen Imhoff Stiftung und dort zahlen wir Miete und über diese Miete wird auf der einen Seite das Gebäude instand gehalten und die Themen gemacht, aber wir schütten natürlich auch dann an die gemeinnützige Stiftung nochmal aus, ja.
Und gestern Abend war die große Gala, der große Big Bang zu 25 Jahre Imhoff Stiftung im Rathaus. Und wir haben da Dinge erlebt, die waren wirklich sensationell. Es gibt 25 Bessermacher aus Köln. Das sind Institutionen, Vereine, die von anderen Menschen vorgeschlagen worden sind, die einfach erzählt haben, ihre Geschichte, wie diese Institutionen Köln besser gemacht haben. Und das war der Big Bang zu 25 Jahre Imhoff Stiftung.
Genau, wir haben das große Jubiläum gefeiert und 25 Jahre und wir wollten uns nicht selber feiern. Und da hatte meine Schwester Susanne die coole Idee, dass wir doch uns Geschichten erzählen lassen, wo Vereine das Leben von Menschen besser gemacht haben. Und wir sind auf den tollen Namen die Bessermacher von Köln gekommen, dass da noch keiner drauf gekommen ist, ist ja eigentlich erstaunlich. Weil es gibt jede Menge davon.
Ich bin gestern hinter einem Auto der Steb hergefahren, also die Wasserbetriebe. Da steht die Wasserbessermacher drauf. Da okay. Musst du an euch noch denken.
Genau. Und die Aktion hatte einfach einen riesigen Erfolg. Ich glaube, es waren 650 Geschichten, die eingereicht worden sind. Und genau, jetzt haben wir 25 Gewinner. Und die können alle sehr, sehr stolz sein.
Es war ein großartiger Abend gestern mit ganz viel Spaß.
Ja, und viel Emotion.
Und das ist halt auch möglich, weil es die Imhoff Stiftung gibt. Hans Imhoff hat halt dann tatsächlich die Weichen gestellt und große Teile seines Privatvermögens in diese Imhoff Stiftung eingebracht, damit wiederum andere Dinge hier in dieser Stadt gefördert werden können. Das kann man gar nicht laut und oft genug sagen, weil das sind nämlich dann Dinge, die vielleicht auch sonst hinten runterfallen. Therapeutisches Reiten, Kunst, Kultur, Bildung von Kindern. Es geht um Karnevalsinitiativen, es geht um Menschen, die vielleicht ein bisschen Pech im Leben gehabt haben. Und das ist natürlich dann auch alles im Zeichen der Imhoff Stiftung, eine ganz große Geschichte. Und da hängt das Museum ja schlussendlich auch mit in der Kette drin.
Ja, absolut. Wir verdienen einen Teil des Geldes, das wir in der Imhoff Stiftung ausgeben können.
So, liebe Kölschen, jetzt noch ein Grund mehr zu kommen, weil wenn ihr nämlich hier hinkommt und ein paar Mark für den Eintritt bezahlt, dann tut ihr schlussendlich damit eurer Stadt auch was Gutes. Das darf man auch nicht vergessen.
Eine Sache, wir waren immer noch nicht am Ende des Museums.
Oh. Nee. Da wäre ich gleich noch drauf zurückgekommen.
Ja. Genau, wir müssen noch einmal den Rundgang zu Ende machen.
Wir müssen den Rundgang noch zu Ende machen, weil da fehlen noch eine ganz bestimmte, also mir fehlt noch ein ganz wichtiger Punkt.
Also, nach dem Barock und dem Luxusgetränk kommt noch das große Thema Industrialisierung, wo die Schokolade ein perfektes Beispiel für ist. Und auch die sehr traurige Geschichte, die auch mit der Schokolade verknüpft ist, nämlich von Kolonialismus, wo wir sehr deutlich zur Stellung beziehen, Aber das schaut euch vielleicht gerne selbst an im Schokoladenmuseum, wie wir das machen, warum es schwierig ist mit dem Sarotti-Mohr. Und ganz oben, und das ist vielleicht auch noch total wichtig, gibt es einen beschwingten Abschluss. Schokolade ist ein Gefühl, wo es um große Markenwelten gibt und nicht nur Lindt, mit denen wir ja eng verpartnert sind. Dort siehst du auch die Milka-Kuh und das Ü-Ei und ganz, warum die Ritter-Sportschokolade quadratisch ist. Dort lernst du ganz, ganz viele Themen und da hat dann jeder nochmal einen wunderbaren Abschluss.
Es ist laut, es ist quirlig, es ist mit Licht und Soundeffekten.
Mhm.
Es ist
ganz so modern,
ganz bunt. Es ist so ein bisschen so ein Instagram-Ding, ne? Auch, ne? Dass man so schön so Selfies machen kann.
Instagrammability.
Instagrammability.
Ja. Genau. Ja, ihr kennt Marketing. Es ist gerade das Stichwort gefallen. Wenn ich jetzt über die Drehbrücke komme und aufs Museum zulaufe, steht da draußen Lindt.
Ja.
Wir hatten eigentlich die ganze Zeit über Stolberg gesprochen.
Ja, Stolberg ist aber verkauft worden. Und im Rahmen des Verkaufes Anfang der 2000er hat man eben auch die Kooperation mit dem Museum dort weitergegeben, weil wo soll denn so ein Museum jede Woche ein paar Tonnen flüssige Schokolade herbekommen? Das war natürlich bei Stolberg aus Porz gar kein Problem und für die Zukunft war das natürlich ein Riesenthema. Und dann hat man diese Kooperation auch nach dem Verkauf erstmal aufrechterhalten, aber de facto hatten die Käufer überhaupt gar kein Interesse daran. Und wenn jemand keinen Spaß an der Partnerschaft hat, dann wird das echt zäh und schwierig, also auch wie, mit der Schokolade. Das ist
wie im richtigen Leben.
Wie im echten Leben, ja, das war total uns, echtes Leben. Und dann sind wir tatsächlich auf Lindt gekommen, die in Aachen sitzen, also auch nicht so weit weg, sehr leckere Schokolade aus meiner Sicht herstellen. Und mit denen haben wir die Partnerschaft gemacht und einer der sozusagen Teile der Marketing-Kooperation, die wir mit Lindt haben, ist eben, dass ihr Name draußen auch im Haus steht, weil hier im Haus stellen wir Lindt-Schokolade, also wir arbeiten mit der Lindt-Schokoladenmasse, stellen daraus unsere Produkte her, die aber inhaltlich betreiben wir das Museum völlig unabhängig, da mischen sie sich nicht ein. Und manchmal finden die das ein bisschen doof, aber wir wollen eben das Schokoladenmuseum sein mit einer besonderen Partnerschaft zu Lindt, aber wir zeigen eben auch ganz viele andere Marken und gute Beispiele von anderen Herstellern und insofern kann man auch bei uns im Shop neben Lindt-Schokolade auch ganz viel andere Schokolade kaufen, sodass wir wirklich einen guten Überblick geben über alles, was der Markt so herzugeben hat.
Das ist auch eine langfristige Partnerschaft mit Lindt,
ja,
würde ich sagen.
Ja, das war ursprünglich, also 2006 hat die begonnen und der erste Vertrag lief 10 Jahre und die aktuelle Partnerschaft läuft bis 2030. Ja. Also wir haben noch einige Jahre dieser Partnerschaft vor uns und hoffen natürlich auf Verlängerung.
Ja, und da schließt sich bei mir die Frage an, was sind denn die langfristigen Ziele, die ihr mit dem Museum verfolgt? Also wenn ihr jetzt schon so eine langfristige Partnerschaft...
Machen wir mal so, wir haben jetzt 2025. Ja. Wir treffen uns 2035 wieder. Mhm. Über was reden wir dann?
Immer noch ein erfolgreiches Schokoladenmuseum, vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher als heute. Es gibt... viele Themen, ein bisschen was kann ich verraten. Es wird im nächsten Jahr einen neuen Hafenweihnachtsmarkt geben. Wir wechseln den Betreiber und Willi Kipp, der bisher das Riesenrad macht, wird auch den Weihnachtsmarkt übernehmen. Es wird tolle neue Buden geben und das wird sicherlich sehr, sehr cool werden. Das hat natürlich mit dem Museum direkt nichts zu tun, aber strahlt ja auf uns ab.
Wenn ich das Riesenrad sehe, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Genau. Und für uns gibt's tatsächlich noch ein paar große Bauthemen. Wir werden die Besucher-WCs und die Garderobe sanieren und komplett neu machen. Der Shop wird nochmal komplett neu gestaltet. Also das sind so die Bauprojekte. Und tatsächlich wollen wir auch, was die Besucherzahlen angeht, insbesondere in den Zeiten, wo es heute noch nicht so voll ist, nochmal ein bisschen Gas geben und mal schauen, ob wir nicht... also wir werden dieses Jahr ungefähr wieder beim Rekordjahr vom letzten Jahr liegen und nächstes Jahr wollen wir noch einen draufsetzen.
So, das ist nochmal ein Ziel. Wären rechnerisch, rein rechnerisch die Millionen drin, würde man das schaffen von den Kapazitäten her?
Bei einer Gleichverteilung auf alle Fälle.
Ja.
Aber sozusagen, schaff mal im Januar montags oder dienstags 3000 Besucher.
Wie am zweiten Weihnachtstag.
Genau. Also das ist natürlich, du hast halt die saisonalen Schwankungen. Aber es gibt schon noch viele Zeiten, wo wir vielleicht 1800 oder 2000 Besucher haben und wo wir auch 3000 haben könnten. Aber es gibt schon natürlich Zeiten, wo wir eben ausverkauft sind und da kann ich halt nicht noch einen draufsetzen.
Oder 750.000. Besucher, der kriegt ein Schokoladenpäckchen, oder?
Der wird aufgewogen in Schokolade.
Oder so. Das wäre meine Chance. Also
da stehst du jetzt draußen im Klicker.
Ich zähle ab.
Da musst du aber ganz oft kommen.
Gerne.
Aber der 750.000 ist in einem Jahr.
Ja, ist klar.
Also ist dann irgendwann ab Dezember.
Ja, dann ist es ein bisschen einfacher. Ja.
Genau.
Wahrscheinlich am zweiten Weihnachtstag.
Aber nochmal, das haben wir jetzt schwarz auf weiß hier, quasi mit Blut besiegelt. Der 750.000. Besucher wird in Schokolade aufgewogen.
Ich werde es dem Klaus sagen.
Wir nehmen dich beim Wort.
Wir machen das. Klar, Logo. Also dafür sofort.
Da mache ich mit einem großen Spaß draus.
Gibt es eine Frage, die dir in Interviews noch nie jemand gestellt hat? Und ich denke, du hast schon viele gegeben.
Aber die du einfach mal gerne beantworten würdest.
Mir sind schon so viele Fragen gestellt worden, so viel Dumme und so viel Schlaue.
Oh, ich hoffe, heute ging's.
Nee, heute war gut.
Oh. Ja gut, aber dann, wenn das so ist, dann können wir direkt zu unserem Thema kommen, was uns so ein bisschen am Herzen liegt, die kölschen Fragen.
Ja.
Jedem, mit dem wir sprechen im Kölnding der Woche, der bekommt von uns eine Reihe von Fragen zur Stadt um die Ohren gehauen. Das muss nicht immer nur Lobhudelei sein, aber uns interessiert einfach, weil wir das Kölnding der Woche sind, natürlich dein Verhältnis zur Stadt. Und deswegen die Frage, wenn nicht in Köln, wo sonst könntest du wohnen und warum gerade dort?
Also ich lebe tatsächlich ausgesprochen gerne in dieser Stadt. Hier sind meine Familie, die meisten meiner Freunde, meine Arbeit. Aktuell wüsste ich nicht, wo ich sonst leben wollte.
Oh, das ist aber ein klares Bekenntnis hier, ne?
Welche kölsche Eigenschaft zeichnet dich aus?
Ach, vielleicht die kölsche Mischung aus Bodenständigkeit und Offenheit.
Würde ich unterschreiben. Nach unserer Erfahrung hier würde ich das unterschreiben, ja. Was würdest du morgen in Köln ändern?
Im Wahlkampf ist viel darüber geredet worden. Ich glaube, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit ist sicherlich eines der großen Themen, was uns am Herzen liegt. Bezahlbarer Wohnraum, weniger Baustellen, eine digitale Verwaltung.
Das sind aber jetzt die ganz einfachen Themen, die du hier
genau,
hast.
Genau, ne? Also deswegen ist das, ich glaube tatsächlich, das ist alles schnell gesagt, die Umsetzung ist ein dickes Brett. Ja. Und ehrlich gesagt drücke ich unserem neuen Oberbürgermeister die Daumen.
Lieber Thorsten Burmeister, falls du das hörst, wir drücken dir alle Däumchen und
Mut, Ausdauer und eine glückliche Händchen. Hand. Ja.
Hast du so zwei, drei Gründe, die dir einfallen könnten, warum du Köln verlassen könntest, wolltest oder solltest?
Nö, habe ich ja vorhin schon gesagt.
Ja, kann ja sein, dass man sagt, irgendwie, also wenn das hier jetzt noch dreckiger wird.
Ja gut, also tatsächlich, wenn sich politische Rahmenbedingungen dramatisch verändern, dann wird man sich das ein oder andere nochmal überlegen müssen. Aber sagen wir mal so, wir können ja vorher was dagegen tun.
Genau.
Und ich wäre dabei.
Ja.
Wo ist dein Lieblingsplatz hier in der Stadt?
Ach, tatsächlich mit einem Cappuccino bei uns am Rhein auf der Terrasse, das ist schon fein.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. welche Kölnerinnen haben dich beeinflusst? Und das muss jetzt keine Persönlichkeit sein. Das kann auch was im persönlichen
Aber Rahmen ausdrücks, sein. Weil, also dein Vater gilt nicht.
Ja.
Oh, das
haben wir bei Susanne genauso gemacht. Den haben wir rausgenommen.
Bei deiner Schwester auch.
Den haben wir rausgenommen. Oh,
dann bin ich raus. Also dann finde ich das total.
Das ist gemein.
Das ist wirklich gemein.
Wer wäre es denn? Lass mal gelten.
Ja.
Dann wäre es eher.
Ja. Ja, unbedingt. Ja, okay, klar. Also seine Freude am Unternehmertum und am Gestalten, die prägen mich einfach, seine Entscheidungsfreude. Und also von daher glaube ich tatsächlich, da mein Vater Kölner war, finde ich es eigentlich unfair, wenn er nicht gelten soll.
Das wird zu einfach.
Ja. Alles gut.
Alles gut, lass mal gelten. Was machst du zwischen Biberfasterlaufen und Eschermittwoch?
Ja, der Straßenkarneval ist überhaupt nicht meins. Es sind mir zu viele Menschen auf einmal. Aber ich hatte die große Freude und Ehre, schon mehrfach am Rosenmontagszug mitgehen zu können. Also ich glaube dreimal oder so bis jetzt. Und das ist schon cool. Also wenn man das mal miterleben darf, also das ist schon was Hochemotionales und total Beeindruckendes. Ja.
Ja. Ich krieg so ein bisschen Gänsehaut.
Ja, ist auch schön.
Nur den Dom zu gucken, wenn da schönes Wetter ist, vor blauem Himmel, wenn man da durchgeht, das ist schon geil.
Und die Leute jubeln dir zu?
Ja. Es geht gar nicht um dich, sondern um Kamelle.
Aber trotzdem.
Ja, das Nachhaltigkeitsherz blutet dann immer so ein bisschen, aber.
Ja, aber da war die Firma Stollwerk ja auch mal ganz groß im Sponsoren des Karnevals.
Ja, aber. Ne? Da hat sich ja mein Vater viele Feinde mitgemacht, indem er das gestrichen hat, weil das kein gutes Geschäft war.
Wir waren dabei, was du zwischen Weiberfasnacht und Aschermittwoch machst. Aber was machst du denn zwischen Aschermittwoch und Weiberfasnacht?
Den Rest des Lebens.
Das ist gut zusammengefasst.
Was hätte für dich noch immer Jotje Jange? Das ist eigentlich auch eine schwierige Frage.
Ja, es ist wirklich schwierig. Also tatsächlich versuche ich immer positiv und mit Optimismus in die Zukunft zu gucken. Das Jotje Jange richtet sich ja eigentlich eher auf das Laissez-faire der Vergangenheit, das nicht so meins. Und ich glaube tatsächlich, man sollte versuchen, seinen Beitrag zu leisten, in dem Rahmen, wie man es machen kann. Und einfach abwarten und den lieben Gott machen lassen, das finde ich, ist keine gute Haltung. Insofern ist für mich eigentlich das eines der Sprichwörter, die, ja, es gibt Dinge, die sind gut, dass sie gut gegangen sind, aber eigentlich habe ich eher so einen gestaltenden Anspruch und möchte Verantwortung übernehmen und Dinge besser machen, das Gute besser machen, das finde ich
wirklich. Das sind wir wieder bei dem Besser machen, oder? Ja, sind wir wieder genau. Da, ne? Worüber lachst du dich kaputt?
Och, wenn jemand mit viel Selbstironie über sich selber lacht oder eine Situation kommentiert, das finde ich schon immer gut. Also Humor ist wichtig.
Trinkst du Kölsch?
Also wenn ich euch meine Lieblings-Kölsch-Marke sagen soll, dann bin ich relativ schnell raus. Wenn es kalt und frisch gezapft ist, ist alles gut und gelegentlich gerne. Ansonsten bin ich nicht so ganz der große Alkohol.
Kölsch-Brauer, das war eine sehr salomonische. Gehst du gerne in eine Kneipe?
Nee, damit kann ich nicht dienen.
Restaurant?
Ja.
Willst du es nennen oder lieber nicht, weil dann die ganzen Groupies da rumhängen?
Aber gibt's da vielleicht auch dein kölsches Lieblingsgericht in diesem Restaurant?
Also tatsächlich ist Riefkoche, sagt man doch, ne?
Riefkoche.
Aber den, finde ich, muss man ja nicht im Restaurant essen, wo er oft gar nicht frisch gemacht ist, sondern das muss man so richtig schön an einem guten Stand.
Hier wieder einen schönen Gruß an die Christina und ihre Riefkuchenbude in der Salzjas.
Kriegst du das da eigentlich
genau.
Prozente?
Nein, bekomme ich nicht, aber es sind einfach die besten Riefkuche, Punkt, fertig. Da lass ich mich mit mir diskutieren.
Ja, also das ist einfach cool, wenn das Fett nicht alt ist, sondern frisch ist und die Kartoffeln lecker, dann ist das perfekt.
Dein Lieblingsschimpfwort auf Kölsch?
Fiese Möp.
Oh, das ist schön.
Das ist schön.
Das ist aber gehalten, ne?
Abschließend, bitte vervollständige doch den Satz, Köln ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Köln ist ein Gefühl.
Ja, das also hätten wir, ich meine, mit einem Menschen, der sich um Schokolade kümmert, hätten wir das gar nicht schöner sagen können hier an dieser
ein
Stelle.
Ein bisschen chaotisch, sehr herzlich und immer ein Zuhause.
Ach, das wird doch.
Das ist doch.
Jetzt wird es richtig warm und mit Hätzchen, ne?
Jetzt läuft euch ein Schauer über den Rücken.
Ja, ja, aber ich habe eine Frage noch zum Schluss. Kannst du überhaupt noch Schokolade oder Zartbitter? Magst du überhaupt noch Schokolade? Fangen wir mal so rum an. Ja?
Ja.
Ja? Es gibt ja so diese so Leute, die in so Schokoladensachen arbeiten, die sagen dann irgendwann: Oh, das kann ich irgendwann nicht mehr essen.
Nee, also hier steht ja immer Schokolade rum und wir probieren ja auch total viel aus und tatsächlich seit Mitte des Jahres haben wir nochmal das Thema frische Schokolade. Also wenn du Schokoladenmasse mit frischen Zutaten anreicherst und dann kannst du das so große Platten und dann brichst du die und dann kannst du die hier mit den Nüssen und da mit den Erdbeeren und dort das aussuchen. Das ist schon total gut. Aber meine Lieblingssorte ist tatsächlich eine Vollmilch mit einem hohen Kakaoanteil. Mm. Nicht ganz so süß, aber nicht eine Bitterschokolade. Das ist was für die Experten.
Aber ich glaube ja, die Annette lügt, weil wir werden noch ein Bild in die Shownotes reinstellen. Sie kann nicht viel Schokolade essen. Wenn ihr das Bild seht, werdet ihr mir das glauben. Insofern sind das immer nur sehr, sehr kleine Portionen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften. Es war uns ein großes Vergnügen. Es war eine große Freude. Wir haben... Janik, hast du deine Schokolade aufgegessen? Ja, okay. Er grinst zufrieden. Er hat 300 Gramm in der Zeit geschafft. Und das schaffen nur die wenigsten Tontechniker. Liebe Annette, vielen, vielen Dank. Es war richtig schön und jetzt feiern wir den Nikolaus. Und übrigens, wir haben auch einen kleinen Lindt-Schokoladen-Nikolaus passend zum Tag geschenkt bekommen.
Ja, natürlich.
Macht's gut. Ja. Gehabt euch wohl. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Schokolade. Besucht das Schokoladenmuseum. Kleiner Tipp, guckt vorher auf die Website. Überlegt, ob ihr nicht vielleicht so ein Zeitfenster-Ticket nehmt. Und wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.